NDR Kultur. À la carte.
Am Mikrofon ist heute Annemarie Stoltenberg und ich begrüße in einem Studio in Amsterdam den Schriftsteller Leon de Winter. Ein neuer Roman von ihm ist in diesem Frühjahr erschienen mit dem Titel Stadt der Hunde. Herzlich willkommen, Leon de Winter.
Danke.
Dieser Roman Stadt der Hunde handelt ja von einem Gehirnchirurgen, Jaap Hollander. Mussten Sie dieses Mal tiefer in eine Recherche einsteigen, um sich kundig zu machen auf dem Gebiet der Gehirnchirurgie?
Ich habe keine Ausbildung als Gehirnchirurgen. Also das bedeutet, aber das ist eine herrliche Phase des Schreibens. Viel recherchieren, Leute begegnen. Das kann mir nie zu lange dauern. Aber es ist auch noch notwendig, dass es einige Zeit dauert in diesem Fall. Ich glaube, das ist das erste Gespräch, das ich gehabt hätte mit einem Chirurgen über diesen Fall, den ich beschreibe im Roman. Das war in 2016 schon, also es vor 9 Jahren, es ist verrückt. So lange dauert das. Dann und wann brauche ich Jahre.
Es hat ja schon mal im Diogenes Verlag einen Roman gegeben, für den der Autor einen Gehirnchirurgen befragen musste. Das war der wunderbare Ian McEwan. Für Saturday, da hat er sogar an Operationen teilgenommen. Aber ich glaube, so weit sind Sie nicht gegangen.
Ich habe mich Videos angeschaut und habe, als ich dann der wirkliche Spitzenchirurgen begegnete, viel mit ihm geredet. Über seine Arbeit und wie er das erlebt und was ich brauche. Und er hatte für mich diesen Fall sehr präzise erklärt.
Es ist ein neuer Roman von Leon de Winter. Ich verfolge Ihre Romane ja nun schon seit vielen, vielen Jahren, fühle mich Ihnen immer eng verbunden, seit Hoffmanns Hunger schon. Und mit jedem neuen Roman haben Sie auch immer wieder ein vollkommen neues Thema. Ich will mal ganz kurz versuchen, den Inhalt von Stadt der Hunde zu umreißen. Da steht im Mittelpunkt Jaap Hollander. Das ist der schon angesprochene Gehirnchirurg, der gerade in den Ruhestand gegangen ist. Er vermisst seit etlichen Jahren schon seine Tochter, die als junge Erwachsene mit ihrem Freund gemeinsam aufgebrochen ist, nach Israel in die Wüste Negev, und von dort sind die beiden nie wiedergekehrt. Und Jaap Hollander fährt jetzt jedes Jahr dorthin, die kennen ihn dort schon, geht immer ins selbe Hotel, um nach seiner Tochter zu suchen oder nach Spuren von ihr. Soll ich jetzt den Inhalt weitererzählen oder wollen wir das später im Laufe unseres Gesprächs machen? Habe ich das bisher richtig zusammengefasst?
Ja, sehr, sehr, sehr gut. Ich glaube, Leute vergessen das immer. Also sie können sagen, was sie möchten über den Plot und wie das weitergeht.
Man vergisst auch die Dinge, die einem nicht so zu Herzen gegangen sind wie andere. Da vergisst man manchmal ganze Erzählstränge. Es wird später ein saudischer Prinz auftauchen in Ihrem Roman und da komme ich zu einer schönen Überleitung zu einer Musik, die wir jetzt anhören wollen zwischendurch. Also es gibt einen sehr reichen saudischen Prinzen, der eine Rolle spielen wird und vor allem seine Tochter. Wir hören aber die Sinfonia aus der Oper Der lächerliche Prinz Jodelit von Reinhard Kaiser. Eloise Gaillard leitet das Ensemble Amaryllis.
Thank you.
Zu Gast bei NDR Kultur à la carte ist heute der niederländische Schriftsteller Leon de Winter, der ein neues Buch veröffentlicht hat, Stadt der Hunde. Ich habe ja eben ein bisschen versucht, etwas vom Inhalt zu beschreiben. Es ging mir übrigens so, Leon de Winter, dass ich, als ich es ausgelesen hatte, mit angehaltenem Atem, ich musste zwischendurch immer mal ein paar Seiten vorblättern, weil ich das nicht ausgehalten habe, die Spannung innerhalb dieses Romans. Als ich ihn ausgelesen hatte, dachte ich, der heißt ja Stadt der Hunde. Da hatte ich die Hunde schon vergessen und musste mich wieder erinnern, welche Rolle Hunde darin spielen. Warum taucht ein Hund auf in Ihrem neuen Roman?
Naja, er begegnet ein Hund auf einer sehr tragische Lokation, oder wie heißt das auf Deutsch?
Einem tragischen Ort?
Ja, weil das ist der Ort, wo seine Tochter verschwunden ist.
Also die Wüste Negev.
In der Wüste Negev, auf einem gewissen Ort, das sehr berühmt ist in Israel. Wirklich unglaublich, das zu sehen. Es ist da, gibt es ein Krater, heißt das auch auf Deutsch ein Riesenloch in der Erde, und am Rande dieser Erde steht das Hotel, wo er immer ist, um weiter zu recherchieren, mit der Frage, wo ist meine Tochter, wo ist sie, weil er kann sich nicht damit abfinden, dass sie vielleicht gestorben ist. Natürlich, das braucht man sicherlich, wenn man ein Märchen liest, und es ist ein bisschen ein Märchen, da begegnet ihr ein Hund. Und dieser Hund fängt an, zu ihm zu reden. Na, sagen sie, ja, das ist wirklich ein Märchen. Ja, das ist ein Märchen, aber ich hatte immer, als unser eigener Hund Senta noch lebte, hatte ich oft das Gefühl, dass wir irgendwie kommunizierten. Und als Mensch denken wir dann in Wörter, aber das könnte auch auf eine andere Weise gehen. Das wird auch nicht erklärt in dieser Geschichte. Er kommuniziert mit dem Hund. Dieser Hund ist sehr intelligent, sehr weiß. Es ist dieser Hund möglich, ihm weiterzubringen. Das weiß er im Anfang nicht. Er denkt nur, naja, ich bin verrückt. Ein Hund, der zu mir redet, das ist unmöglich, das ist normal. Aber dennoch, er überzeugt sich selbst, dass sowas möglich sein könnte. Und er öffnet sich für eine andere Welt, als die Welt, die er gekannt hatte, die Welt der Logik.
Ich denke, dass Sie vielen Menschen, die Hunde lieben, eine Freude machen, auch mit dieser Betrachtung über Hunde. Denn viele Menschen sind überzeugt davon, dass Hunde ein höheres soziales Bewusstsein haben als wir und durchaus manchmal intelligenter aufeinander auch und auf Menschen reagieren, als wir ahnen können. Also da haben Sie eine ganz besondere Wolte noch in Ihren Roman eingebaut.
Ja, naja, ich glaube schon verschiedene, aber es ist der Hund, der ihm führt, der ihm hilft, sich zu öffnen für andere Welten und endlich mal die Wirklichkeit, und das ist verrückt, um die Wirklichkeit, die Fakten des Daseins zu akzeptieren, sollte er sich öffnen für Sachen, die nicht zu dieser Erde gehören. Und dafür braucht er einen Hund, das weiß er nicht, als er diesem Hund begegnet. Aber er wird irgendwie ausgewählt von diesem Hund. Es ist der Hund, der zu ihm kommt, und in der ersten Szene mit dem Hund, dieser Hund ist durstig und braucht Wasser, und das erkennt er, er sieht das. Und dann später erscheint dieser Hund wieder, und dann fängt dieser Hund zu reden. Und ja,
es ist auch so ein Bote zwischen Himmel und Erde, oder?
Ja, absolut. Also das ist auch in gewisse klassische Mythen, ist der Hund da, um das Leben und der Tod miteinander zu verbinden. Und das irgendwie macht dieser Hund das auch. Und ich weiß, wie das geht. Ich habe zusammengelebt mit einem Hund, wir zu Hause für 18 Jahre. Wie älter sie wurde, wie weiser und wie unglaublich sie Teil war unserer Familie. Also ja, ein Hund ist sehr wichtig. Und sicherlich, so hat es angefangen, als ich das sah in Tel Aviv, wie viele Menschen Hunden hätten. Und ich hatte immer das Gefühl, wenn sie da in die Straße gehen, das ist der Hund, die Leute nach außen bringen. Und die waren immer sehr gut in ihr Verhalten. Die waren sehr gut gebildet. Und ja, Sie hören es, ich bin ein großer Hunde-Fan.
Ich bin heute Morgen in einen Hundehaufen getreten und dachte, oh, das bringt Glück heute für das Gespräch mit Leon de Winter. Das passt ja gut.
Sicher, ja.
Wir hören zwischendurch eine Musik in Moll. Renaud Capuçon und Nicolas Angelitsch spielen den zweiten Satz Adagio aus der Violinsonate Nummer 3 D-Moll Opus 108 von Johannes Brahms.
Thank you.
Leon de Winter, Stadt der Hunde ist der Titel Ihres neuen Romans. Und wir haben eben über die Rolle des Hundes ein bisschen gesprochen. Die Hauptfigur in Ihrem Roman ist ein Gehirnchirurg, Jaap Hollander, der weltweit als der Beste seines Fachs gilt oder mindestens einer der allerbesten ist, der in der Wüste Negev jedes Jahr wieder nach seiner Tochter sucht, die dort vor etlichen Jahren bei ihrer ersten Auslandsreise verschwunden ist. Etwas, womit er nicht fertig wird. Und das Erstaunliche an diesem Vater, Jaap Hollander, ist ja, er wird als emotional relativ unterkühlt beschrieben, der gar nicht so eine innige Beziehung hatte, weder zur Mutter noch zur Tochter, aber die wird liebevoller, inniger, sehnsüchtiger, intensiver, bei der Suche.
Ja, im Anfang hatte ich eine gewisse zynische Beziehung zu ihm, als ich angefangen habe mit dieser Geschichte. Aber so langsam war klar zu mir, wie zerbrechlich er eigentlich war. Und dass sein Unvermögen zu trauern auch eine gewisse Art von Liebe ist. Weil es hätte es nie zeigen können, als seine Tochter noch in seiner Nähe war. Weil er war immer so besessen von seiner Arbeit. Und auch das akzeptiere ich. So sind gewisse Männer. Ich kenne Männer, die auf diese Weise leben. Und dann zu spät entdecken, dass sie zu etwas Wichtiges nie gekommen sind. Und sowas passiert mit Jaap. Und am Ende rührte er mich. Und ich hatte Schwierigkeiten, Abschied von ihm zu nehmen, als ich das Ende geschrieben hatte. Ich hätte gerne noch ein Jahr oder so zusammen bei ihm verbringen möchten. Aber die Geschichte war zu Ende. Aber jetzt, wenn Sie ihm nochmals erwähnen, noch immer gibt es, rührt er mich. Ich kann nicht sagen, dass ich anfange zu weinen, aber dennoch, es ist, ich habe noch immer eine emotionale Beziehung zu ihm.
Die habe ich während der Lektüre auch entwickelt, diese emotionale Beziehung zu ihrer Hauptfigur. Es kommt denn ja noch eine weitere Tochter hinzu. Das ist nicht seine Tochter, sondern es kommt hinzu die Tochter eines saudischen Prinzen, ja, die eine Erkrankung hat im Gehirn, wie wird das genannt, eine Gefäßverdichtung.
Ja.
Kein Tumor, eine Gefäßverdichtung, die von allen Experten, die das bisher begutachtet haben, als inoperabel eingestuft wird. Und nun soll Jaap Hollander das richten.
Ja, ja.
Und das ist natürlich politisch hochbrisant. Also es geht hier um einen Prinzen, Saudi-Arabien, und einen jüdischen Gehirnchirurgen in Tel Aviv. Es wird eine Vermittlerin beauftragt, um das einzutüten. Mhm. Und er weiß schon, dass er sich hier auf hochgefährliches Terrain begibt,
wenn er sich
darauf einlässt. Da geht es nicht nur um das Leben der schönen Prinzessin, sondern um Krieg und Frieden.
Ja, es ist das, ich kenne diese Geschichte. Wenn ich die Geschichte nicht geschrieben hätte, hätte ich gedacht, wie sie das jetzt zusammenfasst, hätte ich gedacht, ich muss gleich das Buch lesen. Es gibt einen Prinz, eine Prinzessin, ein sprechender Hund, eine unmögliche Gehirnoperation. Es ist ja verrückt. Das sollte ich gleich. Aber ja, so passiert das mal. In Märchen, da gibt es einen unheimlich reichen Prinz. Er soll das Leben eines Mädchen retten, die die gleiche Alter hat als seine eigene Tochter. Und das Schicksal der Welt steht auf dem Spiel. Was wollen Sie noch mehr? Und er denkt, ich habe keine Wahl. Wenn das falsch geht und die Saudis, die ermorden mich, dann passiert es. Aber die ganz, ganz kleine Chance, dass es gelingt, ich soll das Risiko nehmen. Ich habe eigentlich keine Wahl. Und er macht es. Natürlich macht er das. Das gehört auch bei Geschichte erzählen. Da passieren die Dinge, die normalerweise nicht möglich sind. Oder
also es soll eine Operation stattfinden. Es wird sein eigenes OP-Besteck eingeflogen und die Aufregung steigert sich und steigert sich. vor der Operation schon. Und er will sich ein bisschen absichern. Das war übrigens eine meiner kleinen Lieblingsstellen in ihrem Roman. Er will sich absichern und er rechnet sich aus, wenn er wirklich noch ein paar Jahre ganz intensiv in jeder Höhle in der Wüste Negev nach seiner Tochter suchen will oder nach Spuren, denn schätzt er, braucht er ungefähr 3 Millionen Dollar. Und die will er haben für die OP. Und die Vermittlerin sagt zu ihm, ja, das ist wahrscheinlich der Stundenlohn des Prinzen. Wir haben schon einen Vertrag vorbereitet über 1 Milliarde. Heute wird ja mit den Milliarden immer so rumhantiert. Aber das sind, das sollten wir nicht vergessen, 1000 Millionen.
Ja.
Die soll er bekommen für die OP.
Ja, wunderbar.
Das ist ja auch etwas, was zu selten erzählt wird. Von uns aus nehmen wir alle Länder außerhalb von Europas oder außerhalb der USA wahr als bedürftige Länder. Was für ein unermesslicher Reichtum dort ist.
Sicher. Und nicht nur das. Es ist auch da, man spürt, das ist diese Umgebung, wo die großen Mythen unserer Zivilisation
die Wiege,
entstanden
ja.
sind. Mhm. Die Geschichte des Bibels geboren sind, wo die Magie herrscht, in der Wüste, in den Hügeln. In der Luft, die da oberhalb des Sandes trillert, oder wie heißt das auf Deutsch, in der Hitze. Es ist da magischer. Und das wollte ich hier ein bisschen anfassen. Deshalb gibt es Reichtum und Prinzen und Prinzessinnen und Wunder, um zu erfüllen, was ich schon längere Zeit wollte. Und auch diese Sachen zu berühren, natürlich. Weil wir reden, natürlich, ich habe das in eine Fantasie verwandelt, aber zugleich gibt es da Sachen, die jetzt spielen, die verbunden sind mit echten politischen Entwicklungen und mein Märchen.
Sie vertreten ja auch die Auffassung, dass es eventuell zu einer Verständigung zwischen Israel und der saudi-arabischen Welt eher kommen kann, als man das heute für möglich hält.
Naja, ich denke, dass sogar mehr möglich ist als in meiner Geschichte. Es passieren unheimlich spannende Sachen. Und im Moment in Washington, in Riyadh. Und ich bin sehr gespannt, was wir in den kommenden Jahren hören, weil wenn sowas passieren könnte, dann ändert das Nahe Osten und fängt eine neue Epoche an in der Weltpolitik.
An der Stelle atmen wir mit einem Walzer einmal durch. Maria Joao Pires spielt den Walzer in A-Moll Opus 34 Nummer 2 von Frédéric Chopin.
Thank you.
Zu Gast bei NDR Kultur à la carte ist heute Leon de Winter. Wir sprechen über Die Stadt der Hunde, sein neuer Roman. Und eben haben Sie Leon de Winter kurz gesagt, wie heißt das auf Deutsch? Ihr Buch ist natürlich auf Niederländisch geschrieben. Es ist übersetzt worden von Stefanie Schäfer. Stehen Sie dann im Austausch, im Kontakt mit Ihrer deutschen Übersetzerin?
Nur wenn es Probleme gibt, wenn ich nicht präzise genug war oder so. Ich sehe es normalerweise erst, als die ganze Übersetzung fertig ist. Und dann lese ich einige Seiten. Aber ich kann das auch nicht beurteilen. Das sollen die Leute beim Verlag beurteilen. Was wichtig für mich ist, wenn ich das lese, dass ich das Gefühl habe, dass es mir leicht geht, dass ich keine Probleme habe, diese Sätze laut zu lesen. Wenn das möglich ist, dann bin ich zufrieden.
Also wenn der Tonfall stimmt, wenn die Textanmutung stimmig ist.
Genau. Rhythmus, Klänge, solche Sachen, ja.
Ich fand es sehr gut übersetzt von Stefanie Schäfer. Ich denke, es wird für Sie auch schwierig gewesen sein, weil ja so viele Fachbegriffe auch nötig sind. Die muss man denn ja als Übersetzerin auch mit berücksichtigen. Wie heißen die auf Deutsch?
Sicher. Man soll dann ein Krankenhaus anrufen und nach einem Gehirnchirurgen fragen.
Also Sie treten nicht auf den Nerven Ihrer Übersetzerin herum, sagen wir es mal so.
Nein, das ist ja auch sehr sympathisch. Das ist auch eine Kunst, wie die Musiker und ihre eigenen Akzente zu setzen.
Und dann gibt es ja noch eine nachgeordnete Kunst, beziehungsweise ein Genre, das sich manchmal auch als Kunst begreift, aber vielleicht gar nicht ist. Ich weiß es nicht. Die Literaturkritik. Was für ein Verhältnis haben Sie zur Literaturkritik?
Jede gute Kritik ist zu sanft, zu vorsichtig und jede schlechte ist nicht. Also das ist meine Haltung. Wie kann ich alles darauf reagieren? Ich habe mich überlegt, meine Begrenzungen sind die Begrenzungen und meine Erfahrungen und meine Talente. Ich soll alles, was ich habe, geben. Und ich bin nicht zufrieden, bis ich davon überzeugt bin, dass ich das gemacht habe. Das ist, was ich schreiben konnte im Sommer von 23. Dahin hat mein Leben mich geführt und ich bin während des Schreibens diese Geschichte, ich bin Jaap zu gewisser Höhe und die anderen Figuren. Und ich bin dann nicht faul, ich halte nicht zurück, ich weine mit meinen Figuren, ich lache mit meinen Figuren, es ist 100% Übergabe. Das ist für mich jedes Mal bei jedem Buch die Herausforderung. Und mehr weiß ich eigentlich nicht. Das ist das Ziel. Und dann bin ich zufrieden und dann machen auch die Kritiken, die schlechte Kritiken, die gute sind natürlich immer angenehm. Aber dann kann man auch leben mit schlechten Kritiken.
Ich denke, dass jeder Literaturkritiker oder Literaturkritikerin die Wahl hat. Entweder sie schreibt es als Botschaft an den Autor oder an das Publikum. Haben Sie manchmal Literaturkritiken über Ihre Bücher gelesen, wo Anregungen drin waren, die Sie wichtig fanden für Ihre Schreibarbeit?
Normalerweise, nein, ich kann mich das nicht erinnern, weil ich, ja, alles ist überlegt, alles ist die Konsequenz von Entscheidungen. Und dann lese ich, ich mache 10 Fassungen, meine Frau liest, die Leute beim Verlag lesen. Ein Buch ist die Geschichte, die ich schreibe. Ich fange an mit dem Einladung an den Leser. Gehen Sie mit mir. Mhm. Ich habe etwas erlebt, es ist ein Abenteuer. Ich hoffe, dass Sie bei mir bleiben, weil es wird spannend und verrückt. Und unterhaltsam. Bitte, das ist die Einladung. Aber es gibt Menschen, die dann nicht mitgehen, die sich nicht, weil ich habe mich übergegeben an meiner Geschichte und ich frage an dem Leser, sich überzugeben an meiner Stimme. Es gibt da Sachen, die gewisse Menschen verhindern, mit mir diese Reise zu untergehen. Was kann man da tun als Schriftsteller? Nichts passiert ist. Ja, es passiert. Ich bin auch Kritiker gewesen, als ich sehr jung war. Und als ich dann bemerkte, bei einem Buch, bei einem Schriftsteller, der sehr wichtig für mich gewesen ist, aber ich liebte das neue Buch von ihm nicht mehr und wollte das verrissen, dachte ich, rückbinnig, dass ich sowas mache. Ich habe diesen Mann sehr geschätzt. Und das Buch ist nicht für mich und ich sollte da schweigen oder nur mit Respekt darüber schreiben. Das war Peter Handke damals, das war vor vielen Jahren. Habe ich diese negative Kritik nicht geschrieben, weil mein Respekt war zu groß. Und die Entdeckung, dass er das nicht für mich geschrieben hatte, war so wichtig, dass ich eigentlich auch aufgehört habe, Kritiker zu sein.
Ich glaube, man hat auch mehr von einer Lektüre, wenn man sich darauf einlässt, mit allen Sinnen und dem Herzen und nicht einen inneren Rezensenten da lesen lässt.
Ja, sicher. Ja.
Wir hören jetzt Daniel Hope und das Chamber Orchestra of Europe mit dem ersten Satz aus dem Violinkonzert A-Moll von Johann Sebastian Bach. Der niederländische Schriftsteller Leon de Winter sitzt gerade in einem Studio in Amsterdam und wir sprechen über seinen neuen Roman Stadt der Hunde. Wir haben ja schon viel von der Romanhandlung ein bisschen umrundet. Das erspart natürlich niemandem die eigene spannende Lektüre. Sie sind ja ein Autor, der nicht nur sich äußert über seine literarischen Texte, sondern sie äußern sich auch zur politischen Lage, zur Weltlage. Sie sprechen über jüdisches Leben in Europa und darüber, wie sich das weiterentwickeln könnte und wie es sich lieber nicht entwickeln sollte. Wie beurteilen Sie die Lage jetzt?
Naja, es sieht nicht gut aus, die Zukunft der Juden in Europa. Ich weiß nicht, ob es möglich ist, in 10, 15, 20 Jahren noch öffentlich als Jude in Europa zu leben. Und zu gleicher Zeit ist es so schwierig, so auf diese Weise zu sorgen, sich zu äußern, weil die meisten Juden in Europa haben Jahrzehnte von Schutz erfahren. Die meisten haben nicht die Probleme gekannt, die es hunderte Jahre von jüdischem Leben gegeben hatte. Also das ist, aber zu gleicher Zeit, es irren sich Sachen in Europa und die unheimliche Liebe der Juden für die europäische Kulturen. Ich weiß nicht, ob wir Juden das imstande halten können. Im Moment, dieser Druck wird größer und größer. Hier in Amsterdam spielte in den vergangenen Jahren ein Stand-up-Comedian und es war unmöglich, um ein Theater für ihn zu finden. Das Theater hat das Kontrakt aufgesagt, gesagt, ja, es ist zu gefährlich, wir kriegen Drohungen. Und ich glaube, dass jetzt versuchen die Organisatoren, sein Manager, das Management-Team, ich glaube, dass die 15 Theater weiter sind und alle haben Angst. Also Angst, Unsicherheit, das ist stark und also das ist es völlig neu? Nein, aber es wird schärfer, es ist schlimmer geworden. Ich denke nicht, dass unter diesen Umständen, dass es möglich ist, dass das verschwindet, dass dann die Menschen und sicherlich die Leute, die jetzt Kinder haben, die aufwachsen, die studieren, dass die zu ihren Kindern sagen, vielleicht ist es besser, irgendwo anders zu leben. Ich glaube, das sind die Fakten.
Das erschüttert mich sehr, wie Sie das sagen. Ich habe der jüdischen Kultur so viel zu verdanken und hat mein Leben immer bereichert, dass die verschwinden sollte, diese Kultur aus unserem Land. Das kann und mag ich mir nicht vorstellen.
Ich erwarte, es ist nicht, dass ich auf diese Weise denke und das erwarte, ist für mich nichts Neues. Es ist immer da gewesen, ein gewisser Druck, aber leicht begrenzt. Aber jetzt ist es in der Öffentlichkeit und wir können diese böse Geist nicht mehr zurückdringen. Es ist unmöglich, glaube ich. Ich habe die Angst jedenfalls.
Sie haben ja ein paar Jahre auch in den USA gelebt. War das dort anders?
Damals habe ich das erfahren wie eine Erleichterung. Also das sind freie, befreit Juden. Aber auch da haben sich Sachen geändert. Und es gibt Druck auf Juden in Amerika, jüdische Studenten. Und ich glaube, und so ist das zu vergleichen mit, was wir hier in Holland oder in Deutschland erleben an Universitäten. Ich denke, dass es im Moment in Amerika sogar schlimmer ist. In einigen Jahren hat sich die Lage verschlimmert für Leute, die öffentlich als Juden leben wollen. Das ist es.
Wir leben ja in einer eigentlich toleranten, offenen, demokratischen Gesellschaft. Und man sagt ja manchmal, was macht man, wenn man einen mächtigen Stier dazu bringen will, sich zu ärgern und die Nerven zu verlieren, loszurasen. Man muss ihm nur eine Fliege ins Auge schicken. Sind das Fliegen in den Augen von eigentlich mächtigen, wohlgeordneten Strukturen?
Nein, ich jetzt sage ich etwas gegenüber, was ich gerade gesagt habe. Wir reden nicht über die Mehrheit der Menschen. Wir reden nicht über die Mehrheit der Niederländer, der Deutschen, der Französen. Es geht um verhältnismäßig kleine Gruppen, aber die haben andere Wertvorstellungen, andere Ambitionen, stellen sie sich eine Zukunft vor, die ziemlich anders ist, als was die meisten Leute im Nordwesten Europa sich vorstellen. Aber es ist noch immer sehr kompliziert, darüber zu reden. Ich glaube, dass meine Kinder in einigen Jahren nicht mehr in Holland leben wollen. Und dann gehen wir mit unseren Kindern zu, wohin sie leben möchten. Ich habe keine Ahnung.
Ich lasse das hier an dieser Stelle so stehen. Wir hören jetzt Sviatoslav Richter. Er spielt das Prälude G-Moll Opus 23 Nummer 5 von Sergei Rachmaninow. Der neue Roman von Leon de Winter hat den Titel Stadt der Hunde und spielt einerseits in den Niederlanden, ein anderer Teil spielt in der Wüste Negev und in Tel Aviv. Also eine große Distanz, die überwunden wird innerhalb dieses neuen Romans. Sie haben vorhin gesagt, dass Sie schon 2016 angefangen haben mit den Vorarbeiten.
Ja, da habe ich auch schon einige Seiten geschrieben, aber ich wusste, ich bin noch nicht da, ich sollte noch ein bisschen weiterleben und mich gewöhnen an diese Figuren und die Gesetze des Märchens noch einmal formulieren für mich, was mache ich mit dieser Geschichte. Und also ich brauche bis Frühjahr 23, als ich diese Entscheidung traf, jetzt ist es Zeit, jetzt bin ich alt genug, um diese Geschichte schreiben zu können. Und dann habe ich das auch gleich gemacht.
Sie haben über jüdisches Leben ja auch in vorherigen Romanen schon geschrieben. Das war 1986 Leo Kaplan, Hoffmanns Hunger hatte ich schon erwähnt, Supertex, Sokolows Universum, Serenade, Zionoko, um ein paar andere Titel von Ihren Romanen zu erwähnen. Ist das so wie so eine Kinderschar, auf die Sie zurückblicken?
Genau, so ist das ja. Die sind mir alle lieb, die sind alle anders, aber am Ende geht es um ein Universum, die innerhalb einiger Jahren vielleicht nicht mehr, die es nicht mehr gibt. Ich habe die Juden erlebt, die da in der Provinz in den Niederlanden gelebt haben, eine Kultur, die es nicht mehr gibt, eine verrückte Mischung von Provinz und jiddisch-provinziales Leben und jüdisches Leben. Diese Mischung gibt es nicht mehr in Holland, ist wirklich völlig verschwunden. Meine Mutter sprach sogar eine Mischung von Brabantisch und Jiddisch, eine verrückte Sprache, die einfach verschwunden ist. Also diese jüdische, europäisch-jüdische, marginale Figuren, ich lebe mit diesen Figuren und ich versuche, die zu beschreiben, wie sie sich entwickeln, wie die versuchen, auf ihre eigene Weise eine Zukunft zu finden, zu leben mit der Geschichte. So ungefähr ist das in meinem Dasein.
Ich würde mir gerne vorstellen, wie Sie schreiben. Haben Sie ein Schreibzimmer, ein Büro mit vielen Unterlagen, Büchern oder sitzen Sie im Kaffeehaus?
Nichts von dem. Wenn ich zu Hause bin, dann bin ich am Küchentisch. Und meine Frau läuft herum, ruft was. Ich liebe das sehr. Aber wenn ich nicht zu Hause bin, dann brauche ich ein Hotelzimmer. Früher war das in Los Angeles und in den vergangenen 15 Jahren ist das in Tel Aviv. Und da bin ich, um die erste Fassung zu schreiben. Ich fange sehr früh an einem Tag, jeden Tag, und habe ein Tagestrag von einer gewissen Anzahl Wörter. Und wenn ich das erreicht habe, dann bin ich frei.
Jamie Attenberg sagt, 1000 Wörter pro Tag empfiehlt sie.
Das Wenigste, ich versuche das zu, das hängt davon ab, wie ich aufwache. Ich bestimme das so um sieben morgens in einem Café, wo ich hingehe, um ein, zwei Kaffees zu trinken. Dann überschaue ich meine Struktur, die Zettel, die ich habe, und dann weiß ich, ist es heute ein 1200-Wörter-Tag oder ist es möglich? Ja. Es geht, ich habe Tage mit 3000 oder mehr Wörter. Es ist unglaublich. Ich weiß, es hat nichts zu tun mit Qualität, es ist nur Quantität.
Aber streicht man ja hinterher auch einen Teil
nein,
davon.
Nein, 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 das sind oft die Besten. Ja. Das sind die Besten, die so natürlich kommen, diese Seite. Also ja, 1000, aber das sind schwache Tage.
Macht es Sie nervös, wenn Sie das Gefühl haben, dass es bei Ihrer Frau Jessica Durlacher schneller vorwärts geht, dass sie kreativer ist, dass sie mehr Einfälle hat? Hat man da sowas wie kreativen Neid als Ehemann?
Nein, aber sie ist viel präziser. Sie hat ihr Stil ist so wunderbar. Sie ist so viel ästhetischer als ich. Ich bin ein einfacher Geschichteerzähler. Aber sie ist wirklich ein Schriftsteller. Ihre Sätze sind viel mehr überdacht und meine Sprache dient nur die Entwicklung der Geschichte. Sie ist viel besser als ich.
Ich finde Sie beide hervorragend. Also wenn ich jetzt so das gehört habe, auch die Bedingungen, unter denen Ihr neuer Roman entstanden ist, ein bisschen beschrieben bekommen habe und ein paar Einblicke in verschiedene Figuren Ihres Romans. Das öffnet es ja noch ein bisschen mehr. Und ich kann die Lektüre des neuen Romans von Leon de Winter nur jedem empfehlen, erschienen bei Diogenes. Ein packender Stoff, bei dem man sich zusammenreißen muss, um nicht andauernd ans Ende zu blättern, um zu gucken, wie geht das aus. Ja. Das erfordert schon eine gehörige Charakterstärke. Vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute
gerne,
für Sie.
Gerne, alles Gute für Sie. Danke vielmals.
Am Mikrofon verabschiedet sich Annemarie Stoltenberg.